liebe Fotopodcasterinnen und Fotopodcaster. Ja, ihr habt es vielleicht in der Folge 283 schon gehört. Mein Erfahrungsbericht über die Canon EOS R3, zum einen sehr persönlich, zum anderen dementsprechend detailliert, zum anderen mit vielen Fotos hinterlegt, die als Kapitelmarken angelegt sind, wurde ausgegliedert und somit habt ihr die Chance, euch einfach nur den Erfahrungsbericht anzuhören, getrennt von der eigentlichen Folge und könnt euch komplett fallen lassen. Das heißt, alle Canon-Nutzer und alle, die neugierig sind, was kann die Kamera oder wie habe ich sie erlebt, sind eingeladen, sich das Ganze einfach in Ruhe anzuhören und sich dabei auch die Bilder anzugucken. Viel Spaß dabei. So, jetzt kommt mein Megathema. Ihr wisst, ich habe es in der letzten Folge schon gesagt, ich habe von Canon eine EOS R3 geliehen bekommen. Und nicht nur das, sondern dazu auch die Trinity-Serie der RF-Objektive 15-35, 2.8, 24-70, 2.8 und 70-200, 2.8, alle mit Image Stabilizer. Das ist schon krass, also tatsächlich, ich bin da unheimlich froh und fühle mich sehr geehrt, dass ich in aller Ruhe diese Kamera jetzt über gut 7 Wochen, knapp 8 Wochen, durchgehend testen durfte. Ursprünglich auf der Fotopia besprochen mit Guido Krebs und Sarah Stuwe, dass wir das Ganze oder ich das Ganze für die Weltpremiere des Musicals Robin Hood nutzen kann. Dann kam Norwegen noch dazu und ich habe gefragt, darf ich denn die Kamera gegebenenfalls länger behalten als 4 Wochen? Könnte man das verlängern? Und es wurde verlängert. Ich bin da unheimlich dankbar für. Die Kamera war mittlerweile klar in Deutschland, quer durch das Land. Die war mit mir in Paris, die war auch in Norwegen. Und wollen wir mal kurz auf das gehen, was ihr klar, zum Teil vielleicht schon gehört habt, aber auch den persönlichen Erfahrungsbericht, der sich bei mir ergeben hat. Und ich habe auch ein paar Bilder mitgebracht. Das heißt, tatsächlich werde ich euch jetzt ein bisschen mitnehmen in verschiedene Fotoergebnisse, die ich gemacht habe mit der Kamera. Und muss sagen, abgesehen von davon, dass es klar eine spiegellose Kamera ist und sie digital ist, dass sie unheimlich Spaß gemacht hat. Sie ist im Regelfall ein Stück weit leichter als die Spiegelreflexkollegen. Und auch die Objektive, die ich bekommen habe, haben so ihre Stärken, denn tatsächlich, wenn man sich das 70-200 anguckt vom EF, das lag bei 1,4 Kilo und ein bisschen mehr und liegt bei dem RF bei knapp der Hälfte unter 700 Gramm. Das ist schon ein Riesenschritt, ist auch kleiner. Das sieht man dementsprechend auch gut bei einem kleinen Fotovergleich, den ich gemacht habe. Da seht ihr direkt einfach mal die Größe zwischen dem einen und dem anderen. Und wenn man sich jetzt aber die 15-35 zum 16-35 anguckt, dann ist es erstaunlicherweise so, dass das 15-35 EF 200 Gramm mehr wiegt als das 16-35 EF, was aber darin begründet ist, dass ein Stabilisierer mit drin ist. Den gab es vorher nicht. Das heißt, den Raum, die Gap, die sich ergeben würde aufgrund des geringeren Aufbaus des Gehäuses, hat Canon genutzt, um einen Stabilisierer mit einzubauen. Genauso ist das auch beim 24-70. Ich habe euch nur ein Bild mitgebracht von den 24-70, 15-35 im Vergleich, weil sich das ähnelt. Auch hier ist ein Stabilizer mit reingebaut worden, deswegen ist das Ganze knapp 90 Gramm schwerer als vorher der EF-Kollege. Im Großen und Ganzen fühlt sich die Kamera super an und es ist wirklich einfach, wenn man mit den Spiegelreflexkameras groß geworden ist, hier in dem Modell umzusteigen auf eine spiegellose. Die R5 hat auch schon die Bedienelemente, die ähnlich sind wie bei der R3. Die R3 hat aber schon das Batteriepack mit integriert. Die ist also von der Größe her für mich wesentlich handlicher und somit gut zu nutzen, zeitgleich mit der 1DX Mark II, die ich habe, oder auch mit der 7D Mark II mit Batteriepack. Also von daher ist das von der Größe, vom Gewicht her gut miteinander kombinierbar. Wenn wir uns jetzt die Kamera an sich mal angucken, dann ist die tatsächlich sehr ähnlich halt auch aufgebaut wie eine 1DX und ich habe heute mich mal kurz in den Garten gesetzt und einfach mal ein paar Bilder geschossen, dass man mal ganz kurz den Vergleich auch sieht, dass ich nicht nur erzähle, sondern ihr auch spürbar sehen könnt, dass die Bedienelemente an der Front sehr ähnlich angeordnet sind. Das Ganze, und seid mir nicht böse, ich habe nicht die Displays geputzt und auch nicht die Sucher, auf der Rückseite auch relativ ähnlich ist und eben halt der Joystick, das Rad, die horizontale wie vertikale Funktionsart und Weise sehr ähnlich angesiedelt sind und auch dementsprechend gut funktionieren. Und natürlich gehört dann auch die Draufsicht dazu, damit ihr auch mal mitgenommen werdet. Und das ist immer die 1DX Mark II zur R3. Und dann hat man mal das Ganze im Vergleich tatsächlich. Die 1DX Mark III ist sehr ähnlich vom Aufbau zur 2. Von daher glaube ich, kann man das durchaus gut vergleichen.
Was mir da so direkt auffällt, ist, dass sie so ein bisschen Display gespart haben irgendwie, ne?
Ja, Also tatsächlich.
Das Schulterdisplay ist irgendwie nur noch halb so groß und das auf der Rückseite haben sie sich komplett gespart. Das untere im Batteriegriff, der ja fest verbaut ist, ne?
Ja. Weil sie im Endeffekt
tatsächlich. Die Griffmulde ist auch tiefer, ne?
Hey, was ihr alles seht, super. Tatsächlich, ja.
Ja.
Deswegen habe ich mich auch wirklich dran gesetzt und mal geguckt. In der Gesamthöhe auch kleiner, wie man sieht, ne? Und auch handlicher dadurch. Man muss sich schon ein bisschen umgewöhnen, aber die Umgewöhnungselemente sind minimal. Also das geht wirklich richtig gut. Und da komme ich auch gleich dann dazu, wenn ich mich da jetzt gleich, ja, ich sag mal, mit euch darüber unterhalte, was ich denn damit so alles gemacht habe und wie das dann dementsprechend alles lief. Also klar, der Umstieg von einer Spiegelreflexkamera zu einer spiegellosen Kamera sollte für die Berufsfotografen, die seit Jahren damit arbeiten, so einfach wie möglich sein. Nach Möglichkeit identisch oder annähernd identisch. Das ist bei der R3 so. Die hat das große W-Rad hinten, die hat das W-Rad vorne für Blende und Belichtungszeit. Die hat oben ein Rad drauf, das Rädchen oben drauf, das ist für den ISO. Da muss man bei der 1DX und bei der 7D und der 5D und der 6D erstmal ein Knöpfchen drücken und dann kann man drehen. Hier dreht man am Rad, auf die eine oder andere Art und Weise. Und kann den ISO intuitiv sehr schnell vorstellen. Und das war eine kleine Umgewöhnungszeit tatsächlich, aber nicht allzu lange. Eher zum Gegenteil, ich vergesse dann bei der 1DX und bei der 7D Mark II das Knöpfchen zu drücken und will schon den ISO drehen, aber ich habe halt kein W-Rad. Also man gewöhnt sich sehr schnell an die R3. Ich hatte sie ja im Einsatz bei verschiedenen Sachen. Musical, das war die Hauptursache. Ich habe zwischendrin auch Porträts damit fotografiert, Produkte, Landschaft, gerade in Norwegen ganz viel, aber auch Tiere. Und habe die Kamera wirklich in vielen Funktionsarten und Weisen getestet. Und das war schon spannend, weil klar, die kann wirklich eine ganze Menge. Und ich habe davon bestimmt nur einen Bruchteil ausgetestet in der Zeit, obwohl es gut 8 Wochen waren. Aber ich habe ja trotzdem meinen normalen Workflow auch noch gehabt. Und jetzt ist es dann so, dass ich zum Beispiel die Motivnachführung getestet habe. Die Motivnachführung, die kann in dem Fall eingestellt werden, dass sie Personen erkennt, Tiere, Fahrzeuge oder keine. Tiere sind Hunde, Katzen und Vögel im Regelfall erstmal. Und ich habe das zum Beispiel im Musical genutzt bei Personen. Nicht die Augenscharfstellung oder die Augenerkennung, sondern die Personenerkennung. Und die Motivnachführung war so, und das finde ich faszinierend bei dieser Kamera, bei der R5 ähnlich, ich kann jederzeit den Autofokuspunkt sofort verschieben. Sofort heißt, ich muss nicht wie bei der 1DX oder bei den anderen Kameras erst ein Knöpfchen drücken, das ich dann verschieben kann und muss dann klicken. Ich kann hier den Joystick gedrückt halten und er wandert einfach durch. Und die Motiverkennung macht dann eins, die erkennt, wo ich hingehe. Wenn ich nach links gehe, schlägt sie mir automatisch vor, jetzt scharf zu stellen auf die links stehende Person. Das heißt, ich muss nicht mit dem Autofokuspunkt bis dahin laufen. Die erkennt durch meine Vorgabe die Richtung, wo ich hin möchte. Und wenn ich das so haben will, dann drücke ich durch und die ist auf das Gesicht gesprungen der links stehenden Person. Ich spare dadurch Zeit. Das hätte ich mir nie vorstellen können. Und das nächste Problem, wenn ich jetzt auf meiner 1DX oder 7D arbeite und will den Fokuspunkt bewegen, vergesse ich den Knopf zu drücken. Ich habe mich in 7 Wochen so an diese Kamera gewöhnt, das ist wirklich unglaublich. Das ging so intuitiv einfach und hat wirklich viel Spaß gemacht. Die Augenerkennung habe ich deaktiviert während der Geschichte, habe ich gesagt, aber kann man natürlich zuschalten, wenn man das möchte. Und im Musical habe ich das Ganze dann einfach auch nur so gemacht. Wir haben ja den Verschluss, der ist elektronisch oder mechanisch. Und ich bin halt jemand, der mechanisch arbeitet, weil ich weiß, durch die Zeit als Showtänzer, der Ansprung kommt für den eigentlichen Sprung. Da muss ich gucken, dass ich das Bild mache, wenn die Leute in der Luft sind. Und das muss ein Stück weit ganz genau gesetzt sein. Und wenn ich da eine zeitliche Verzögerung drin habe, kann ich das nicht. Das ist jetzt keins der spektakulärsten Bilder, aber da sieht man genau, was ich meine. Da sieht man genau, wie die Leute in der Luft sind. Und ich möchte sie nicht haben, wenn sie gerade schon wieder landen. Auch das können nach der Air so ziemlich alle. Aber ein tolles Feature. Und das in Verbindung mit der Motiverkennung macht das Ganze noch ein Stück weit leichter. Es nimmt einen aber nicht die Verantwortung ab, selber festzulegen, wo die Schärfe sitzt und wann man auslöst. Ich habe das Ganze noch ein bisschen weiter herausgekitzelt. Und jetzt kommt eine ganze Serie. Seid mir bitte nicht böse. Ich habe vorhin mit Läufi mir das Ganze schon mal angeguckt. Der fand das auch ganz witzig. Es kommt jetzt eine Serie von Möwenbildern. Und ich habe eins gemacht. Vögel kann das, kann die Kamera erkennen? Ja. Eine uns attackierende Möwe am Land, weil wir zu nah am Nest waren, haben wir nicht geschafft, weil die Flugbahn nicht zu berechnen war, der Vogel irgendwie, also beide Vögel uns angefangen haben anzuschreien und versucht haben uns anzukoten. Es war sehr toll und sehr abenteuerlich.
Zielkacken nennt man das. Das
wollte ich nicht so deutlich sagen, aber ja. Wir haben das noch ein bisschen gesteigert. Ich habe das noch ein bisschen gesteigert, denn wir waren ja auf dem Boot auf dem im Fjord oder auf dem Meer unterwegs. Und da gab es viele Möwen. Und ab und zu hatten wir mal einen Lump an der Angel und den wollten wir nicht haben. Dann haben wir den Lump über Bord geworfen und dann haben die Möwen sich gefreut. Und dann ging es halt los, dass die Möwen sich erstmal getroffen haben, um dann eine Serie zur Verfügung zu stellen, wo ich wirklich sagen kann, die Serie hat gut funktioniert, richtig gut funktioniert. Gucken wir mal, das Problem war hier, also ich will nochmal darauf hinauskommen, bevor ich jetzt die Bilderserie starte, warum die Schwierigkeit hier höher ist. Denn wir waren ja auf dem offenen Meer, das Boot hat geschwankt, wir sind weggetrieben worden und die Vögel sind geflogen. Also ich glaube tatsächlich ein Test der höheren Anforderungen, den wir hier durchgeführt haben und ich durchgeführt habe. Und ich mache mal die kurze Serie mit rein, die müsst ihr euch einfach von links nach rechts mal angucken. Und klar, faktisch, ich brauche immer das 70-200, ich brauche eine sehr kurze Belichtungszeit. Und ich muss nachfüllen können. Das geht vom Schiff aus gut. Ich hatte einen guten Startpunkt. Ich habe eine kleine Serie geschossen. Guckt euch das einfach mal an. Die Nachführung funktioniert gut und ich hatte nicht die Augenerkennung mit drin, sondern nur die Tiererkennung. Das war schon echt bemerkenswert, was da passiert ist. Dann habe ich noch eins gemacht, die Motiverkennung. Ich habe gedacht, Motiv ist ja super. Also wenn ich hier sagen kann, wir haben Personen, wir haben Tiere, wir haben Fahrzeuge, aber ich sag mal, er bleibt ja auf einem Motiv drauf. Er kann ja nachführen. Die Nachführung hatte ich aktiviert und habe mir gedacht, wow, wir fahren jetzt hier mit so 30, 40 Sachen über das Meer. Ist ja schon ganz cool. Aber wie verhält sich die Kamera, wenn ich auf den Berg scharf stelle und wir entfernen uns von dem Berg? Ich möchte eine Dynamik in das Wasser und in die Wolken reinkriegen. Und ich muss sagen, Respekt. Also wenn man sich anguckt, wie das Wasser hier und die Wolken zu dem Berg hinlaufen, der Berg trotzdem in der Schärfe ist.
Sehr cool.
Ist die Kamera in der Nachführung der Knaller. Zu der Frage, wie der Sucher in der Bewegung beim Schwenken ist. Also ich muss sagen, dieser Sucher, der macht so ein perfektes Bild und eine so gute Darstellung auch beim Schwenken, hat er keine Aussetzer. Und ich muss sagen, er hat ja eine Doppelfunktion. Das heißt, ich kann einmal dementsprechend simulieren, wie das, was ich eingestellt habe, sich auf das Bild auswirkt. Wenn wir vorher die Ablenktaste hatten, die gibt es auch noch, wo wir gesehen haben, wie hell und dunkel wird das Bild. Aber ich drehe einmal ein Rädchen und auf einmal wird das Bild insgesamt heller oder dunkler. Ich kann die Kontraste gleich bewerten und ich sehe ungefähr, was ich bekomme. Ist eine sehr coole Funktion. Die aber nicht funktioniert in der Studiosituation. Da muss ich den optischen Sucher simulieren und dann wird dementsprechend durchgeschliffen, was man da vorne sieht. Dann sieht man einfach nur hell. Das ist wie vorher. Bei der normalen Spiegelreflexkamera ist das ja so. Beim Scharfstellen ist die Offenblende immer offen und erst beim Auslösen wird sie geschlossen. Also maximale Lichtausbeute zur Einstellung, zur Festlegung des Bildes. Und das läuft ja auch ganz gut. Richtig gut. Was ich faszinierend finde, ist wirklich der Image Stabilizer, der sogenannte Bildstabilisator. Der ist sowohl als auch immer funktionell. Das heißt, habe ich ein IS-Objektiv vorne dran, das hat einen fünffachen, also fünf Stufen Stabilisator. Habe ich aber kein IS-Objektiv da dran, dann greift er im Gehäuse sitzende Stabilisator auf fünf Stufen. Ich muss allerdings die Brennweite auswählen. Aber ich kann einen Stabilisator nutzen, entweder im Objektiv, dann ist der in der Kamera deaktiviert, oder in der Kamera, wenn das Objektiv keinen Stabilisator hat. Das fand ich absolut bemerkenswert.
Kombinieren die sich auch? Also reden die miteinander quasi?
Das wollte ich gerade fragen, weil das ist ja das der große Vorteil von manchen Olympus Kombinationen Objektiv Kamera Body, wo die dann zusammenarbeiten und da kriegst du dann keine Ahnung. Ich habe nicht im Kopf, aber 6 oder 7 oder 8 Blendenstufen, also eigentlich völlig abgedreht.
Ja, das ist generell eine sehr sehr gute Frage, die auch tatsächlich interessant ist, denn wenn ich das so an der Kamera mir angucke, kann ich es nicht direkt sehen. Aber okay. Ich habe bei Canon auf der Seite, wenn auch bei der R5 und der R6, und das übertragen wir aus meiner Sicht auch auf die R3, es so gesehen, dass man sagen kann, darüber hinaus können das mit der R5, R6 und dann auch bei der R3 eingeführte IBIS-System bei entsprechenden Kameras und die optische Image Stabilizer entsprechend ausgestattete Objektive ineinander greifen und sein breiteres Spektrum an Kamerabewegungen kompensieren, als eines dieser Systeme allein vermag. Die optische Bildstabilisierung erbringt beispielsweise insbesondere bei Telebrennweiten hervorragende Leistungen, während das IBIS-System Bewegungen am besten bei Weitwinkelbrennweiten kompensiert. Und dann kommt dazu noch, mit den breiten Durchmesser des RF-Bajonetts können außerdem Objektive mit großem Bildkreis das IBIS-System optimal nutzen. Der Sensor hat mehr Platz, um sich zu bewegen und so Verwacklungen zu kompensieren, ohne dass das Bild dabei abgeschnitten wird. Damit erreicht das IBIS-System eine Stabilisierung von bis zu 8 Stufen bei Objektiven ohne integrierte optische Bildstabilisierung, die jedoch einen großen Bildkreis haben, wie zum Beispiel das RF2870, F2 LUSM und das RF85 F1.2 LUSM. Also, ja, machbar ist es. Es wird auch in den Features direkt angezeigt. Und daher gehe ich davon aus, dass das hier äquivalent ist zur Beschreibung von der R5, R6 und auch bei der R3 soweit stimmig ist. Bis zu 8-fach ist das Ganze möglich, wenn der Stabilisator des Objektivs mit dem Stabilisator der Kamera ineinander greifen. Und wenn wir schon dann dabei sind, muss man natürlich auch den Autofokus mal ansprechen an sich, denn er ist wirklich sauschnell. Also unglaublich, wie schnell der Autofokus hier reagiert. Und wieder ein Feature, was einen, ja, ich sag mal, unheimlich unterstützt, wenn auch manchmal die Kamera, wenn sie aus dem Pausenmodus kommt, einen kleinen Moment braucht, bis sie da ist. Das kenne ich von der Spiegelreflex etwas schneller. Aber das, wenn man das weiß, ist das kein Ding. Ich mache ja eh eins, wenn die Kamera an mir hängt, dann tippe ich vorher schon mal drauf, dass beim Hochgehen sie schon an ist. Also so ein kleiner Workflow, den ich da immer ganz fix habe. Willkommen in der neuen Welt, Michael. Dankeschön, Kai. Sehr schön. Kommen wir kurz zum Netzwerk, denn ich habe es tatsächlich auch geschafft, die Kamera an ihre Grenzen zu führen. Und das gleich zu Anfang, denn die Kamera kann bis zu 6 Presets für 6 verschiedene Netzwerkkonfigurationen speichern. Und die erste ist EOS Utility. EOS Utility auf dem Rechner, Laptop eingerichtet und dementsprechend installiert. Dann braucht man einen Router. Der Router muss dementsprechend das Zwischenbindeglied zwischen Kamera und dem Laptop darstellen. Und dann kann man die Bilder dort dementsprechend über Wi-Fi hintethern. Finde ich recht schick. Man muss halt im Endeffekt das EOS Utility nach Möglichkeit groß stellen und die wollten auf dem Fernseher mitgucken im Theater, was aber keinen Sinn macht. Also ich sag mal, ein Live-Mitgucken macht nur Sinn, wenn man keine schnelle Abfolge von Bildern hat, sondern wenn man gesetzte Bilder hat und dann einfach statisch dadurch fotografiert. Dann kann man das machen, weil man eine Bilderreihenfolge in aller Ruhe durchschießen kann. Hier kam es zu dem Zwischenfall, ich habe mein iPhone genommen als Router, das ging super, einen Hotspot aufgemacht und beide Geräte über das iPhone verbunden. Der Test war richtig gut, hat flüssig funktioniert, das Bild braucht ein paar Sekunden, bis es am Laptop ankommt, ist gut. War der Tag mit den Rollenprofilen, wo ich unten im Keller war und oben und unten runter und hoch, das heißt die Kamera musste sich immer wieder neu verbinden und das hat immer ein bisschen gedauert, aber wenn sie mal verbunden war, lief das flüssig. Als dann die Tanzszenen kamen, und dann mache ich ja zum Teil auf den Takt, schieße ich Bilder. So, ding, 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 war die Kamera auf einmal nicht mehr in der Lage, mir das letzte geschossene Bild zu zeigen, ob das in Ordnung war oder nicht, weil sie noch am Übertragen war. Und das war ein Grund, der hat das Ganze ein bisschen gebremst. Das Ganze geht per Wi-Fi dann auch direkt, anstatt über den Router, auf das Smartphone. Und am Smartphone kann ich dann über Camera Connect von Canon die Kamera entweder fernsteuern, was sehr praktisch ist, wenn die Kamera außerhalb des Zugriffsbereiches steht, mit einer Voransicht. Ich kann alles einstellen, wie man das aber auch schon kennt. Oder ich kann dementsprechend die Bilder herunterladen in der Voransicht. Und dann muss man gucken, da habe ich festgestellt, dass die Voransicht, die herunterlädt, von der Komprimierung her schlechter ist als meine Transcend Wi-Fi-Karte. Denn die Kamera hat 2 Slots. Und ich habe in dem zweiten im SD-Slot eine Wi-Fi-Karte drin gehabt, warum auch immer. Das macht vielleicht Sinn oder auch nicht. Ansonsten eine CF-Express. Und da ist es so, dass die Wi-Fi-Karte eine doppelte Auflösung rüberschickt im Vergleich zur Kamera. Bei dem Gruppenfoto, was ich den Kollegen gestreut habe vom Angeln mit 17 Fischen vor uns, waren sie bei dem einen ein bisschen geknickt, weil es ein bisschen pixelig war, aber es ist ja auch eine kleine Voransicht. Bei dem anderen war es von der Auflösung her ein bisschen mehr, ein bisschen besser. Das Ganze geht auch noch per Bluetooth mit dem Smartphone oder per Bluetooth kann man auch eine Canon-Fernbedienung mit verknüpfen. Die Bildübertragung kann man einstellen, wenn man was abruft bei RAW und JPEG, ob nur RAW und JPEG zusammen oder nur das JPEG oder nur das RAW und das gleiche gilt auch bei RAW und HIVE. Immer beides oder jeweils nur das eine. Der Stromsparmodus. 4 unterschiedliche Einstellungsmöglichkeiten, also es ist nicht mehr so, dass vorher das automatische Ausschalten dasteht, sondern tatsächlich hier halt mit angegeben wird, Bildschirmdimmer, Bildschirm aus, automatisch abschalten und Suche aus. Sollte man sich angucken, denn mit der Aktivierung eines Netzwerkes plus einer dementsprechend langen Abschaltdauer und dann vielleicht noch den GPS-Daten, weil auch das kann man direkt loggen auf die Bilder, ist der Akku auch dann dementsprechend relativ schnell leer. Klar, die R3 hat die Augensteuerung, das ist eines der Highlights, was die R3 hat und ich muss sagen, das Kalibrieren ist total simpel und man wird richtig gut da durchgeführt. Ich muss aber auch sagen, mit Kontaktlinsen geht das richtig gut, weil ich im Auge direkt an der Muschel bin. Als Brillenträger ist es schwierig. Dann konfiguriere ich das Ganze, stelle das Ganze ein, aber es läuft nicht ganz so rund. Schönes über den Set-Button in der Mitte von dem Rad kann man im Endeffekt den Augenautofokus oder die Augensteuerung an- und ausschalten. Das geht also sehr schnell, jederzeit zu- und wegschalten. Richtig cool. Reihenaufnahmen klar Einzel, High Plus mit voller Bildgeschwindigkeit, allerdings bei elektronischem Verschluss. Bei mechanischem ist die Kamera etwas langsamer. High, normal, dann die 10 Sekunden und 2 Sekunden als Zeitauslöser. Der leise Auslöser ist der Knaller, weil das ist dann tot. Also leise. Ich habe erst gar nicht gerafft, dass die Kamera fotografiert. Die ist so leise und das Display flackert dann, also der Sucher, kurz weiß. Also immer so kurz weiß heißt, ich habe ein Bild gemacht.
Das ist ein bisschen befremdlich. Ja,
absolut. Ich glaube, ich würde den Sound lassen. Ich finde es auch sehr charmant, dass wenn man sie ein- und ausschaltet, dann klingt die so ein bisschen, als wenn sie einen Spiegel hätte.
Vielleicht gibt es auch ein Chapa-Abo für oder sowas.
Wer weiß, wer weiß. Vom Handling, super. Ich finde, ich kann sie gut greifen. Ich habe alle Knöpfe, alle Buttons in der absolut richtigen Reichweite. Das ist richtig toll. Ich finde die Dynamik der Kamera tatsächlich, also der Bilder, auch die sprechen so ein Bilderdynamik zwischen dem hellsten und dunkelsten Punkt eines Fotos dementsprechend und das, was man dann in der Nachbearbeitung noch da rausholen kann. Ich war unterwegs morgens und nachts um 12. Das ist das schönste Licht, irgendwann zwischen 12 und 1. Nach Mittsommersonnenwende, es ist immer hell. Und nun musste mich entscheiden für ein Bild, was nicht ganz die Tiefen wegfressen lässt, aber auch nicht ganz die Höhen, sondern eine mittlere Belichtung habe ich mir machen müssen, weil ich die Filter nicht mitgenommen hatte. Wenn man sich jetzt anguckt, was man aus dem Bild dann noch rausholt, was an Bildinformationen da noch drinsteckt, dann hat die Kamera eine absolute Basis zwischen dem RAW-Bild und dem fertigen Ergebnis. Ja, super, hammermäßig, richtig gut. In der Richtung absolut empfehlenswert, ich würde sie gerne haben. Das Problem ist momentan für mich, wo kriege ich die 6.000 Euro her? Und ich habe dann noch kein Objektiv dabei. Aber die Canon hat es geschafft, mich neugierig zu machen und ich habe ein Ziel. Mal gucken, wie wir das erreichen. Wir machen kein Crowdfunding. Ich bin auch mal unterwegs gewesen, habe mal mich im High-ISO-Bereich ein bisschen bewegt und war unterwegs in Paris bei Nacht. High-ISO war für mich erstmal entspannt bei 4.000, 3.200 und 8.000. Und habe jetzt ganz wenig in Lightroom nur ein bisschen das Rauschen weggenommen. Das eine war eine kleine Serie mit Straßenarbeitern in Paris. Fand ich spannend, die drei Jungs oder vier Jungs, die da irgendwie ein großes Kabel in eine U-Bahn-Station legen. Und die sind alle mit ISO 4000 geschossen worden. Und dann war ich noch unterwegs, achso, da war noch eins, ist egal, die Serie beenden wir, in einer anderen Station mit ISO 3200. Da haben sie gerade gewässert, da sieht man, wenn man genau guckt, oben zwei Paar Füße, das sind also das Reinigungspersonal ist noch da. Und nachdem ich unerlaubt ein paar Liebespärchen an der Seen fotografiert habe und verschiedene andere Sachen und ein paar Rollerfahrer und dann hat mich jemand angepöbelt, kam ich zurück zum Hotel und wollte eigentlich ins Bett und dann kam irgendwie eine kleine lustige Künstlergruppe vorbei. Und die habe ich mit ISO 8000 fotografieren müssen, weil sonst ging gar nichts mit der Blende 4.5. Die haben für mich gepostet. Die haben das Bild nie gekriegt, weil die sind dann weg und ich bin dann ins Bett. Aber das Foto gibt's.
Cool.
So, und auch hier mit ISO 8000, muss ich sagen, kann ich durchaus mit leben. Das ist gut, aber wir haben ja auch dementsprechend Möglichkeiten, das Ganze noch zu verfeinern. Da hat der Thomas schon die erste Erfahrung gesammelt. Ich habe gerade eine Testversion und ich glaube, da kommen wir auch nochmal mit raus, wie das Bild dann ausschaut, wenn es dementsprechend durch einen dementsprechenden Filter für RAW-Fotos gelaufen ist.
Ja, genau. Weil, also das, was du sagtest, 3200 ist heutzutage ja kein High-ISO mehr. Das ist ja schon Standard.
Ja, genau. Für die einen schon, für die anderen nicht. Ne? Schauen wir mal. Ja.
Aber Michael, ich kann dir die Frage beantworten. Nein, es macht keinen Sinn, eine Wi-Fi-Karte in eine Kamera zu stecken, die so schon Wi-Fi kann.
Mit Ausnahme dessen, wenn ich dementsprechend tatsächlich ein besseres JPEG rauskriege zum Teilen als bei der Kamera. Dann schon. Und bei einem Event stehe, das falsche Kabel dabei habe und dann, und das ist schade.
Das ist das falsche Wi-Fi-Kabel.
Jetzt hältst du mal ganz kurz die Luft an, jetzt komme ich. Pass auf, das ist das falsche Wi-Fi-Kabel. Ich brauche ein USB-C-Kabel hierfür. Das hatte ich nicht dabei, um zu tethern. Das wollte ich mitnehmen, hat das falsche dabei und meine Frau hat das richtige nicht gefunden. So, dann habe ich im Endeffekt tatsächlich, weil wir mit der WLAN-Verbindung nicht in Lightroom tethern können, das ist schade, weil ich kann in der EOS-Utility kein Preset reinsetzen und das Ganze so simulieren, wie ich das eigentlich haben möchte. Habe ich tatsächlich ein Event mit der Wi-Fi-Card geschossen und weil die WLAN-Verbindung nur über EOS-Utility ging. und ich das falsche Kabel dabei hatte. Von daher war das durchaus gut. Ich habe ein schönes Argument tatsächlich noch fotografisch versucht darzustellen, warum ich so fixiert bin auf das große Rad auf der Rückseite, warum das für mich wichtig ist. Für mich ist wichtig, wenn ich umsteige von einer Spiegelreflexkamera zu einer spiegellosen Kamera, dass ich so wenig wie möglich mich umstellen muss. Das schafft die R3 absolut, eine R5 annähernd. In Größe, in Haptik, in Handling ist das Ding der Knaller. Ich habe mich mal hingesetzt und habe ich 15 Jahre digital und naja, das 16. weiß ich nicht, keine Ahnung, 15 Jahre digital und noch ein analoges, ein Sammelsurium aller Kameras, die ich besitze. Ich bin so ein Sammler, ich kriege für die alten Dinger nichts. Ich habe alle Kameras vom ersten Einstieg des digitalen Spiegels bis heute, inklusive der R3, zusammengestellt. Und ihr werdet feststellen, alle haben ein großes Wellrad auf der Rückseite. Ich brauche das, um im Theater im Dunkeln blind arbeiten zu können. Und wenn ich
mir dann... Wir wissen, dass du gerne am Rad drehst.
Ja, am laufenden Band. Und wenn ich dann mir angucke, was jetzt kommt, ich bin ein begeisterter, überzeugter Vollformat-Crop-Fotograf. Ich habe im Theater gestanden mit der R3 rechts und dem 2470 und der 7 D Mark II mit dem 70-200. Beide haben das gleiche Wellrad hinten dran, beide haben das kleine Wellrad vorne dran. Beim einen muss ich ISO drücken und dann verändern, beim anderen kann ich gleich drehen. Damit kann ich gut leben und gut arbeiten. Wenn ich jetzt gucke, wie eine R7 aufgebaut ist, die eigentlich das Äquivalent zur 7D Mark III sein könnte, verstehe ich nicht, warum da die VIP-Schalter hinten dran sind, anstatt dem großen Wellrad, wie es bei den Einsteigerkameras war. Das ist ein Ding, was ich leider wirklich nicht verstehen kann. Ich hoffe darauf, dass ich die R7 als nächste kurz zum Testen bekomme. Dann werde ich mir das Ganze angucken und schauen, ob ich damit leben kann oder nicht. Das ist für mich eine große Hemmschwelle. Ich habe wirklich gedacht, hey geil, eine R3, es kommt irgendwann auch noch eine R1 als das Vollformatprogramm, mit dem ich gut arbeiten kann, und eine R7 wäre eine super Kombination. So ist es leider nicht. Mal schauen.
Ja, aber das ist eine kaufmännische Entscheidung, behaupte ich mal.
Schauen wir mal. Also ich sag mal, für die, die einfach quer ansteigen und das die erste Kamera ist, denen ist das wurscht. Aber ich sag mal, es war ja so, dass vorher das Ganze immer die Vierstelligen, die Dreistelligen, die Zweistelligen und die Einstelligen im Korbbereich da waren. Vierstellig war die günstigste Einsteigervariante, die Dreistellige war die etwas bessere mit erweiterten Funktionen Einsteigervariante, die Zweistellige war die Semi und Einstellig war eigentlich immer Profi. Das war also das Höchste von den Semis, wenn man will, was an den Profibereich herangegrenzt hat. Und ab den Zweistelligen bis zu den Einstelligen hatten die immer das Wellrad, was man hier sieht. Nur zur Erläuterung, ganz rechts ist die 50E, die ist analog. Dann kommt die 20D, die 40D, die 7D1, die 7D2, die 5D3, die 5D4, die 1DX und die R3 auf meinem Foto, was ich präsentiert habe. Da sieht man schon, warum man super umsteigen kann von dem einen zum anderen, warum man auch vielleicht motiviert wird, zu sagen, ich investiere mehr und kaufe mir die nächste Kamera, weil ich nicht viel ändern muss. Wir schauen einmal. Ich werde mir das Modell gerne angucken und kann nur sagen, R3 ist wirklich aus meiner Sicht für das, was ich tue, ein absoluter Knaller. Diese Kamera macht Spaß. Die Kamera ist intuitiv zu bedienen. Sie hat tolle Funktionen. Sie hat einen super Dynamikbereich. Sie hat eine für mich ausreichende Bildgeschwindigkeit. Und sie ist vom Gewicht wesentlich leichter als meine 1DX mit dem 70-200 im Äquivalent. Was ich aber vergessen habe, ist tatsächlich, ich habe auch mit der Kamera gefilmt und nur ganz kurz noch am Rande. Für alle die, die vielleicht sagen, hey, es ist keine 5R5C, klar, die ist auch direkt anders aufgebaut, aber auch hier können wir professionell mit filmen. Wir haben die tolle Motivnachführung auch auf die jeweiligen Objekte. Wir haben 4K, wir haben Full HD, wir können 6K RAW filmen, wir haben einen H265 Codec, 264 Codec als MPEG-4, wir können aber auch ein 12-Bit CRM Audio mit aufzeichnen, was er drin hat, und können dementsprechend hier auch in der Zeitlupe uns ein Stück weit bewegen. Das heißt tatsächlich zwischen 6K mit 29, 7, 9, 25, 24 oder 23,98 Bildern pro Sekunde können wir auf 4K runtergehen, dementsprechend mit den gleichen Framerates auch 60 knapp, also 59,94. Wir können aber auch dementsprechend bei 4K UHD auf 120 Frames per Sekunde gehen. Also von daher nur kurz angerissen, ich habe sie in einem kleinen Projekt schon mit als eine der Kameras mit drin gehabt und muss sagen, die macht Spaß. Sie hat verschiedene Modis, nämlich einmal die Programmautomatik fürs Filmen, sie hat die Zeitautomatik fürs Filmen, sie hat natürlich die Blendenautomatik und die manuelle Belichtung und 3 Customer Presets. Das heißt, auch hier könnt ihr gut mitarbeiten, handlich, klein und auf dem ich sag mal, Gimbal nochmal ein ganzes Stück mit der Personenerkennung und Nachführung, was euch nach vorne bringt. Ja. Und dafür habe ich euch noch ein letztes Bild gemacht und dann bin ich auch schon fertig. Und dann habe ich euch nämlich mal die beiden vergleichbaren Kameras nochmal mit den jeweiligen vergleichbaren Objektiven nebeneinander gestellt. Dann habt ihr nochmal eine Vorstellung von den jeweiligen Größen, wie das Ganze ungefähr ausschauen kann. So. Ansonsten habt ihr selber Erfahrung mit der R3 oder auch mit der R5. Meldet euch kurz. Was habt ihr für Erfahrungswerte? Wie hat euch das Ganze gefallen? Wir hören uns das gerne an. Danke fürs Zuhören.